Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen in dieser Montagnacht. Und wir wollen wissen, was wir vom vermutlich nächsten britischen Premier erwarten dürfen. Einem Mann, dem nachgesagt wird, Probleme mit der Wahrheit zu haben, dabei aber sehr unterhaltsam zu sein. Dann besuchen wir eine Ausstellung in Leipzig, die wiederum versucht, einen heftigen Streit um die Kunst aus der DDR zu beenden oder ihn zumindest einzuhegen. Dann fragen wir, warum die Sanierung von Europas größtem Technikmuseum deutlich teurer wird als erwartet. Uns interessieren neue Strategien gegen Hass im Netz, welche die wirklich funktionieren. Und wir beobachten einen der radikalsten Künstler Russlands bei der Arbeit.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Stimmen werden gerade gezählt, ausgezählt. Morgen Mittag werden wir es wissen, wer neuer Chef der britischen Konservativen wird und damit neuer Premierminister. Und alles, aber auch alles deutet auf Boris Johnson hin. Diesen Tausendsasser, der eine politische Kultur des Entertainments in der britischen Politik fest etabliert hat. Kate Connolly ist Korrespondentin des Guardian in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Mann ist ja auch Journalist, dieser Boris Johnson, oder auch Autor. Ne? Hat ja für den Daily Telegraph Anfang der 90er aus Brüssel berichtet. Später war er Herausgeber des konservativen Spectator. Und dann Churchill-Biograf. The Churchill Factor, How One Man Made History. Sie haben gerade dieses Buch nochmal gelesen. Versucht sich da jemand in einem historischen Kontext zu sehen?
Also wenn man das Buch liest, ich habe das jetzt während meiner Sommerferien gelesen, fand es, muss ich sagen, sehr unterhaltsam. Aber man könnte ganz leicht die Namen Churchill und Krieg mit Boris Johnson und Brexit verwechseln. Weil ich denke, er sieht Churchill als Premierminister, ist geprägt worden durch seine Ansichten des Kriegs gegenüber. Der war hauptsächlich ein Kriegspremierminister. Und ich denke, Boris Johnson auch, er wird definiert durch seine Brexit-Politik. Also wie Churchill gegen die Nazis gekämpft hat sozusagen, kämpft Boris Johnson gegen Brüssel. Und das war seit Anfang seiner Karriere als Journalist, war Brüssel der Fokus, seine ganze Frustration. Und überhaupt hat er da gesehen, was alles schiefläuft in der Welt. Und jetzt versucht er das durch seine Brexit-Politik, also dass er Großbritannien aus dieser schwierigen Situation rausnimmt.
Sie sagen Brexit-Politik, das klingt ja fast so, als ob er tatsächlich einen konkreten Plan hätte und systematisch vorgehen würde. Aber ich glaube, genau dafür steht er ja nun nicht. Ne? Ist ja sehr sprunghaft.
Das würde ich nicht sagen. Nein, sehr sprunghaft. Man kann sagen, also nachdem David Cameron, sein ehemaliger Freund, als Premierminister gesagt hat, er würde ein Referendum anbieten, damit Großbritannien sich endlich entscheiden konnte, ob wir drin bleiben wollen oder nicht. Boris Johnson war unentschieden, auf welcher Seite er steht. Er hat sogar zwei Kolumnen für The Daily Telegraph, für wem er schreibt, wie Sie sagten, geschrieben. Der eine hat er dafür argumentiert, dass wir drin bleiben sollten als Land, und in dem anderen hat er dagegen argumentiert. Das heißt, der Mann wechselt seine Meinung, also wenn der Wind sich ändert, so macht das Boris Johnson auch. Und insofern, man kann ihn ganz schwer festnageln, was Boris Johnson tatsächlich denkt. Man weiß nur, dass er immer sehr ambitioniert war und dass er sogar als Kind gesagt hat, er möchte König von der ganzen Welt sein. Und wenn er jetzt als Premierminister deklariert wird, das wird sozusagen ein Schritt in diese Richtung für ihn sein.
Das klingt eigentlich gesagt eher mehr nach Entertainment-Faktor als tatsächlich nach klaren politischen Vorstellungen. Also wenn jemand dann so erfolgreich ist bei den Tories, die ja nun eigentlich auch für vielleicht eine gewisse Rationalität eigentlich stehen sollten, so verstehe ich auch Konservatismus, ehrlich gesagt, dass man rational vielleicht auch strukturiert an Politik herangeht. Wie ist es zu erklären, dass er die Tories dermaßen auf seine Seite gezogen hat, so viel Erfolg offenbar auch hat mit dem, was er tut, obwohl er so komplett unberechenbar ist?
Er ist clownesk, also der ist ein Clown, aber der ist ein sehr intelligenter Clown. Das heißt, er ist sehr unterhaltsam. Er unterhält die Leute, wie die Briten das mögen. Die Briten mögen, unterhalten zu werden. Und
Auch von einem Spitzenpolitiker, auch von jemandem, der vermutlich das Land führen wird.
Ja, ich meine, ich denke, auf der einen Seite, man merkt, dass er einfach die Leute auf seine Seite bekommt durch seinen Witz. Auf der anderen Seite, der ist laut vieler Tories der einzige Politiker, der die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen mit dem Brexit in Brüssel. Allerdings, man sagt, das ist auch, kann man das diese in Frage stellen total, weil bisher hat er nicht klar gesagt, was und wie er das machen möchte, wie er das anders machen möchte im Vergleich zu Theresa May, die 3 Jahre lang versucht hat, vergeblich irgendwas durchzusetzen. Der heißt Boris. Niemand sagt Boris Johnson oder Johnson. Alle sagen Boris.
Wie ein Freund, wie ein Freund fast schon.
Genau, wie ein Freund, wie ein Kumpel, wie ein Stammtischkumpel. Dieser populistische Charme, die er hat, innerhalb der Tories, die sehen das als eine Antwort, wie die aus dieser Trauma rauskommen können, jahrelang dieser Kampf gegen die EU. Und er steht letztendlich als die einzige Figur, der gegen Nigel Farage, der Führer von der Brexit-Partei, sich durchsetzen kann. So sehen das die Tories.
Weil Sie gesagt haben, Befreiungsschlag für die Tories und ihr immer wieder sehr ambivalentes Verhältnis zu Europa. Und das ausgerechnet über diesen irrationalen Weg, über diesen Weg ja fast schon ins Entertainment, ins eigentlich eher Unpolitische, oder? Wird da das Politische aus dem politischen Betrieb herausgenommen, wenn man so will?
Das Gefühl habe ich und das drückt sich auch in diese populistische Art und Weise, wie er sich darstellt. Wie er dann neben einen Bus gestellt hat während der Brexit-Kampagne, wo drauf stand 350 Millionen Pfund. Das hieß, so viel Geld sollte wieder reinfließen in die National Health Service, also unser Gesundheitssystem, wenn wir aus der EU raustreten. Er stand neben diesem Bus und sagte, so denkt er. Und so auf diese einfache Art und Weise hat er auch letztendlich für den aus dem EU seine Kampagne geführt. Mhm. Und letztendlich ist das, was ihn dann so beliebt gemacht hat. Und man muss dann auch zurückdenken zu seiner Zeit als Journalist bei The Daily Telegraph, wo er in Brüssel war und wo er solche Geschichten unter der Bevölkerung verbreitet hat, zum Beispiel, dass die EU britische Chips mit Shrimps-Geschmack verbieten wollen. Kondomgrößen sollen alle einheitlich sein.
Komplett das ausgedachte so Geschichten.
Ja. Komplett ausgedachte Geschichten. Mhm. Neulich hieß es, also er macht es immer noch heute, dass die Fischen sollten zu Muscheln deklariert oder erklärt werden von der EU. Also solche Sachen. Und er sagt das, dann sagt er auch, das so habe ich es nicht gemeint. Aber natürlich in die Stammtische in Großbritannien werden diese Sachen dann wiederholt. Das kennt man auch ein bisschen hier in Deutschland.
Ja, das ist nicht nur ein britisches Phänomen.
Genau.
Aber wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, er will ja zum 31. Oktober ausgerechnet zu Halloween tatsächlich die Europäische Union verlassen, koste was es wolle, so hat er es formuliert. Wir werden sehen, ob es nicht vielleicht dann doch noch eine Verlängerung der Fristen gibt, wenn die Tories im Unterhaus, wenn dort die Fraktion zusammenbricht. Das wird man alles noch beobachten können. Aber wenn er denn jetzt Premierminister wird, wovon wir jetzt im Moment ausgehen können heute Nacht, dann wird er sich ja irgendwann dann doch mit den ganz praktischen Konsequenzen seiner Politik beschäftigen müssen. Dann geht es ja um Fakten, dann geht es um die konkreten Folgen eines Brexits ohne Vertrag und all den Problemen, die danach folgen könnten. Dann könnte doch der Spaß mit ihm in der Politik vorbei sein, oder?
Ja, also man sieht das jetzt schon. Schon diese Woche sind einige Leute haben gesagt, also sehr wichtige Tories haben gesagt, wir treten nicht in seine Regierung ein. Man sieht schon die Risse in eine Boris Johnson Regierung, weil er nicht unterstützt wird von Tories, Konservativen, die sehr respektiert sind. Meiner Meinung nach könnte es eine sehr kurze Premierschaft sein. Er hat gesagt, wenn bis zum 31. Oktober es keine Antwort gibt oder keine Lösung, dann sollten wir sowieso austreten. Ja, es hängen sehr viele Fragen in der Luft und ist die Frage auch, ob das Parlament das unterstützt, wie er dann vorgehen möchte.
Spannende Wochen sehen wir jedenfalls noch vor uns mit Boris Johnson, dem vermutlich nächsten Premierminister in Großbritannien. Das war Kate Connolly, Guardian-Korrespondentin in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Viel und lange wurde über die Kunst aus der DDR gestritten. Vielen Künstlerinnen, Künstlern wurde vorgeworfen, zu sehr mit dem Staat verbandelt gewesen zu sein. Außerdem sei ihre Kunst nur vor dem Hintergrund eben jener DDR zu verstehen und nach deren Ende obsolet. Da wurden Wunden geschlagen bei vielen Ostdeutschen. Das westdeutsche Feuilleton war da in den 90ern und 2000ern nicht gerade zimperlich, aber seit einigen Jahren gibt es eine Renaissance der Kunst aus der DDR. In Museen und in Galerien, in den Debatten auch, in der Wertschätzung. Und sie wird wieder aus den Archiven geholt. Sie wird rehabilitiert und vor allem differenzierter wahrgenommen. Im Jubiläumsjahr zeigt das Leipziger Bildermuseum, das Museum für bildende Künste, Kunst, die sich mit den Umbrüchen von 89 beschäftigt. Kunst aus dem Osten. Christoph Tannert, sonst Leiter des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, ist einer der Kuratoren. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wie sind Sie vorgegangen bei der Auswahl der Werke?
Also jeder Raum hat einen Titel, die heißen zum Beispiel Die reizende Mauer, Elbhang und Neustadt, Artisten und Masken, Niemandsland, Prägedruck, die große Passage. Also es sind Themen, es sind Begrifflichkeiten, es sind Beschreibungen für bestimmte Assoziations- und Klimaräume, die mit Dresden und Leipzig und Ost-Berlin und den Provinzen in der DDR zu tun haben, die ja alle interessante künstlerische Sprachen, Handschriften und Orientierungen hervorgebracht haben. Also insofern ist das ein Ritt durch die ostdeutsche Kunstlandschaft, etwa von der Mitte der 70er Jahre bis über den Fall der Mauer und in die Gegenwart hinein, weil wir haben auch ein paar ganz junge Künstler, Künstlerinnen dabei, die in der DDR noch Schulkinder waren, aber von heute aus zurückblicken.
Gibt es da auch Neu- und Wiederentdeckungen, vielleicht wenig Bekanntes, das sich besonders lohnt, was Sie auch selbst vielleicht sogar als großer Kenner der DDR-Kunst nochmal neu entdeckt haben oder überhaupt das zum ersten Mal entdeckt haben?
Unser ganzer Blick auf diese Übergangsperiode, Wende und Umbruch, funktioniert ja nur, wenn wir hinschauen, wie haben denn Sitte, Tübke, Heisig, Mattheuer diesen Umbruch erlebt und wie haben Jüngere in ihrer staatsdistanzierten Position dieses erlebt. Und bei Willi Sitte zum Beispiel ist das eben ein Gefühl der Frustration über die Öffnung der Mauer, während die jüngeren Künstler euphorisch reagieren. Und dann haben wir gänzlich unbekannte Künstlerinnen und Künstler aus der ganz frühen Generation, Hans Winkler zum Beispiel, der über die Zeit des Umbruchs dann mit seinen zwei Phasenbildern beginnt und der früher völlig abstrakt gearbeitet hat und dann in dieser Zeit plötzlich Schrift und figürliche Elemente einbaut. Also viele Künstler, Künstlerinnen sind auch durch den Umbruch erschüttert oder positionieren sich neu in ihrer künstlerischen Ausrichtung.
Aber das sind ja nicht nur individuelle künstlerische Handschriften, sondern auch Menschen, die in einem bestimmten politischen Kontext standen, die vielleicht auch zum Teil verfolgt wurden. Auf der einen Seite die dissidentischen Künstler, auf der anderen Seite hofiert wurden. Das, was man gerne auch etwas abfällig Staatskünstler nennt. Willi Sitte haben Sie schon erwähnt. Man könnte auch Tübke dazu zählen, man könnte Mattheuer dazu zählen. Das alles in einer Ausstellung. Wie geht das zusammen?
Ja, das funktioniert nur, weil wir auf der anderen Seite eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern haben, die ihren Weg unter DDR-Bedingungen, ostdeutschen Bedingungen eben völlig anders gegangen sind. Bis dahin, dass sie vor dem Ende der DDR die DDR auch verlassen haben. Also diese Künstler, Künstlerinnen wie Cornelia Schleime, Christine Schlegel, Helge Leiberg, Wolfram Adalbert Schäffler, Ralf Kehrbach und so weiter, die gehören einfach dazu und sind eben nicht einfach abgeschnitten Brot, so wie man sie in der DDR nach ihrem Weggang behandelt hat. Nachdem sie weg waren, konnten sie nicht mehr ausgestellt, nicht mehr gezeigt werden. Sie waren quasi nicht mehr existent. Wir holen sie als Teil dieser ostdeutschen Kunstgeschichte wieder zurück, weil sie einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Kunst in Ostdeutschland in den 80er Jahren geleistet haben.
Aber gibt es da vielleicht auch durchaus Vorbehalte von einigen Künstlerinnen und Künstlern, neben Sitte, neben Tübke, neben Mattheuer zu hängen in einer Ausstellung?
Ja, diese Vorbehalte hat es ja lange Zeit gegeben. Deswegen sind ja viele Ausstellungen seit 1989 auch relativ sezierend in Szene gesetzt worden. Also bisher ist es immer so gewesen, dass man Staatskünstler und die Subkultur in getrennten Ausstellungen präsentiert hat. Und ich würde aber sagen, nach 30 Jahren kehrt eine gewisse Altersmilde auch bei uns als Kuratoren ein. Und die moralische Distanzierung ist jetzt nicht die erste Hürde, die wir hier errichten, sondern uns geht es um dieses Thema Wende. Und wir können an diesem Thema zeigen, wie unterschiedlich Künstler und Künstlerinnen diesen Bruch, diesen Übergang erlebt haben und wie sie sich einmal pro und einmal contra dieses Umbruchs verhalten.
Ist das alles eigentlich reine Geschichte, jetzt auch 30 Jahre nach dem Mauerfall, oder sagt das noch etwas über Ostdeutschland von heute aus?
Es ist Gegenwart. Die Zukunft ist quasi bereits angelegt in den Hoffnungen der Künstler und Künstlerinnen der 80er Jahre. All das, was in der DDR vermisst wurde, wurde ja mit kritischen Werken angemahnt und das Publikum in der DDR konnte das lesen. Gleichzeitig sind viele Kunstwerke so universell angelegt und auch von einer existenziellen Dringlichkeit, dass man durchaus heute diese Bilder noch als wichtig und auch in der Gegenwart relevant empfinden kann. Beispielsweise das Verhältnis zum weiblichen Körper bei Cornelia Schleime, bestimmte Aspekte von Angst, Hoffnungslosigkeit, Frustration, die angesichts der heutigen Weltlage einen genauso ergreifen können wie damals. Also für diejenigen, die DDR-Kunst gar nicht kennen, wird diese Ausstellung ein Neuland sein. Für diejenigen, die einigermaßen Bescheid wissen, bleiben immer noch, ich würde sagen, 70-80% unbekannter Werke. Und die sagen viel aus über ostdeutsche Befindlichkeit, aber in einer Sprache, zu der ich sagen würde, dass sie auf Augenhöhe mit internationalen Strömungen stehen.
Und dabei gibt es auch einige Entdeckungen, wie ich finde. Wasja Götze, eigentlich ein ziemlich bekannter Künstler aus Ostdeutschland, der 1988 da eine Mauer in Pink mit bunten Stacheln gemalt hat und einem Totenkopf mit Harlekin-Mütze. Wie gesagt, 1988 wohlgemerkt, die Mauer darzustellen als ostdeutscher Künstler.
Ja, also im künstlerischen Kontext war es untersagt, die Mauer zu fotografieren, künstlerisch zu betrachten oder sie in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten. Nichtsdestotrotz haben die Künstler, Künstlerinnen sich mit dieser Mauer befasst und wir holen die Bilder, die damals entstanden sind, hervor und zeigen sie jetzt.
Oder eben jemand wie Doris Ziegler, eine Malerin, die vielleicht nicht allzu vielen Menschen bekannt sein dürfte, die man jetzt vielleicht auch bei Ihnen entdecken kann. Diese große Passage, das haben Sie, glaube ich, schon erwähnt, das Stichwort. Da überschreiten Menschen eine Brücke in unterschiedlichsten Posen zwischen hoffnungsvoll und traumatisiert. Weibliche Künstler hatten es auch schwer zu DDR-Zeiten und auch überhaupt in der ostdeutschen Kunst.
Es gibt auch heutzutage sehr viel mehr Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt als damals. Aber in unserer Ausstellung zeigen wir verschiedene Künstlerinnen mit Werken, die man so bisher nicht gesehen hat. Und dazu gehört die große Passage von Doris Ziegler, die uns tatsächlich in die Bühne für diese Umbruchzeit hineinführt, in diese Übergangsgesellschaft, die einerseits Umbruch ist und andererseits Restaurierungskomödie und ziemlich klaustrophobisches Kabinett.
Und wenn man jetzt ein bisschen vielleicht diese Ausstellung auch in ihrer kulturpolitischen Bedeutung nochmal abschließend bewerten sollte, ist es auch ein bisschen eine Wiedergutmachung angesichts all der heftigsten Debatten, die in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren geführt worden sind, oft auch vom westdeutschen Feuilleton geprägt, dass von der DDR-Kunst angeblich nicht allzu viel bliebe. Dann gab es viel Kritik auch von Museumsbesuchern, Besucherinnen im Osten. Wo ist unsere Kunst, die unsere Sprache spricht, unsere Geschichten erzählt? Jetzt diese Ausstellung in Leipzig, 2019, ist es auch eine Wiedergutmachung?
Also, wenn bisher in den letzten Jahren kaum oder viel zu wenig dieses Thema angefasst wurde, dann riskieren wir hier so eine Art freche Wendeschleife und versuchen noch einmal Öffentlichkeit für dieses Thema herzustellen. Und ich glaube, das geht zusammen mit der aktuellen Frage nach dem Verhältnis von Ost und West und ostdeutschen und westdeutschen Mentalitäten und wie die Dinge zusammenfinden oder nicht zusammenfinden. Insofern ist das ein Angebot von uns und kann gar keine Wiedergutmachung sein. Es ist ein offenes Angebot, von dem wir hoffen, dass es weitere Ausstellungen zu diesem Thema nach sich zieht.
Christoph Tannert, also Mitkurator dieser Ausstellung in Leipzig im Museum der Bildenden Künste, Point of No Return, bis zum 3. November zu sehen. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke für Ihr Interesse.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, und wir kennen es, große Bauprojekte in Deutschland und ihre Kosten. Es geht meistens klein los und dann wird es immer mehr, immer mehr. Und immer mehr, bis das Doppelte und manchmal auch das Dreifache bei rauskommt. Ein fast schon liebgewordenes Ritual. Vom Berliner Flughafen müssen wir jetzt gar nicht reden. Man könnte auch die Staatsoper in der Hauptstadt erwähnen oder die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Deutsche Museum in München, Europas größtes Technikmuseum. Dessen Sanierung sollte mal 450 Millionen kosten. Es könnte dreimal so viel werden. Tobias Krone hat sich auf einer umstrittenen Baustelle umgesehen.
Hier hinter dieser Wand ist jetzt die historische Luftfahrt. Hier wird die Tante Ju wieder stehen.
Die Kathedrale der Luftfahrt ist ausgehöhlt. Dort, wo Generationen von Schulklassen Flugzeuge bestaunten, klafft nun auf mehreren tausend Quadratmetern Estrich. Dieter Lang, Hornbrille und Motorradschuhe aus Wildleder, leitet die bauliche Sanierung des Deutschen Museums. Gegenwärtig wirkt er eher wie ein Konkursverwalter, der seine Gläubiger überzeugen muss. Denn seitdem vor kurzem klar wurde, dass die einst zurückgestellten 450 Millionen Euro noch nicht einmal für die Modernisierung des ersten von drei Bauabschnitten reicht, ist man in der bayerischen Öffentlichkeit empört.
Das ist also ein Paradebeispiel, wie mit öffentlichen Mitteln fahrlässig umgegangen wird.
Verena Osgian sitzt für die Grünen im Bayerischen Landtag. Seit 2014 verwaltet der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur die schlechten Neuigkeiten. Inzwischen ist klar, aus dem Plantermin für die Eröffnung des gesamten Hauses 2025 wird wohl nichts. Zudem stellten die Museumsleute fest,
dass die letzte Kostensteigerung, von der wir noch im Mai ausgegangen sind, nämlich diese 150 Millionen obendruf, dass das schon wieder Makulatur ist und dass man mittlerweile mit gar keiner klaren Aussage mehr rausgehen kann. Also das hätte ich mir gleich als Einstieg gewünscht.
Wie konnte es auf der Baustelle zu solchen Kostensteigerungen kommen? Wer bei Dieter Lang nachfragt, erhält zunächst Einblicke in die Sanierungsarbeit. Für ihn der Hauptgrund für die Kostenexplosion. Denn der historizistische Museumsbau, 1925 eröffnet, war selbst eine technische Neuerfindung.
Zu seiner Zeit war es ein Pionierprojekt. Es ist das zweite Eisenbetongebäude in München. Und das sind natürlich Dinge noch nicht bekannt gewesen, die man heute über Stahlbeton weiß. Ja. Also man hat keine wissenschaftliche Herangehensweise gehabt damals an Betonrezepturen. Da hat man Kies aus der Isar geschaufelt, Zement dazu getan und verrührt und in die Schalung gegossen. Und das Ergebnis ist mal so, mal so. Wir hatten den Fall im Untergeschoss mit Stützen, die das ganze Haus tragen, die praktisch zerbröselt sind.
Zudem hätten sich nun im allgemeinen Bauboom in Süddeutschland die Baukosten dramatisch erhöht. Es klingt ein bisschen ironisch, aber die Sanierung eines Vorbildmuseums deutscher Technologie, das Hunderttausende internationale Touristen jährlich besuchen, war offenbar nicht planbar und ist es bis auf Weiteres nicht. Die nächste Prognose ist für das kommende Jahr geplant. Hämische Kritikerstimmen beschwören da schon Vergleiche mit dem Berliner Chaosflughafen BER herauf. Natürlich sehr polemisch und doch gibt es Parallelen, denn wie beim Berliner Pannenflughafen sitzt im Deutschen Museum auch der Bund mit dem Boot.
Es ist das Deutsche Museum. Das Deutsche Museum. Und allein die Struktur zeigt Ihnen schon, dass es kein bayerisches Museum ist, sondern ein deutsches. Alle Länderministerpräsidenten sitzen im Kuratorium. Die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident sind Ehrenpräsidenten. Der Bund ist hier gefordert.
Robert Brannekemper ist Landtagsabgeordneter der CSU. Dass die eigenständige Verwaltungseinheit Deutsches Museum zur Hälfte von Berlin aus finanziert wird, das zeige auch, wer in Wirklichkeit die Verantwortung trage. Als man dem Museumsdirektor Wolfgang Heckel 2011 seine Finanzierung zugesagt habe, sei das so gelaufen. Der Bund und das Bundesland Bayern haben damals 400 Millionen Euro gegeben, weil es das Zehnfache der Summe an Privatspenden war, die Heckel eingesammelt habe.
Heckel hat damals schon in dem damals entscheidenden Moment die richtigen Fragen gestellt. Er hat nämlich gesagt, wie sieht es aus mit Kostenpuffer, mit Preisindizierung, wenn der Bau teurer werden sollte. Da haben die damals Handelnden, die da waren, Frau Schawan unter anderem, gesagt, Herr Heckel, es gibt für Sie jetzt 400 Millionen, also insgesamt. Wenn Sie jetzt daran rütteln, können Sie gleich wieder gehen und bekommen gar nichts.
Der Fehler habe darin bestanden, dass die Bauherren nun erst einmal auf Sicht fahren mussten.
Es gab nie eine Äußerung auch der Oppositionsfraktionen im Bayerischen Landtag oder im Deutschen Bundestag, die gesagt hätten, das Geld reicht nicht, sondern damals hat jeder das Geld gegeben und hat gesagt, das ist eine super Kuh und jetzt saniert mal.
Für den bayerischen Konservativen ist nun Berlin gefragt, die nächste Tranche der Kosten vorzulegen. Schließlich habe auch die Berliner Museumsinsel deutlich ihre Kostenplanungen überstiegen. Da sei es nur gerecht, wenn München jetzt auch vom Bund profitiere. Doch auch der Freistaat Bayern wird mitzahlen müssen. Unter der Hand wird schon die Milliarde genannt. Grünen-Politikerin Verena Oskian sieht andere bayerische Projekte wie den neuen Münchner Konzertsaal oder die Sanierung des Hauses der Kunst in Gefahr.
Für den Landeshaushalt, natürlich auch für den Bundeshaushalt, sind es gewaltige Summen, die an anderer Stelle eindeutig fehlen werden.
Die Sanierung des Deutschen Museums in München wird also deutlich teurer. Tobias Krone hat sich für uns umgeschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein in sich geschlossenes System hat die Übergriffe bei den Regensburger Domspatzen erst möglich gemacht. Zu diesem Schluss kommen zwei wissenschaftliche Studien für die Jahre 1945 bis 1992. Andreas Wenleder.
Für die Forscher waren die Domspatzen jahrzehntelang eine totale Institution, die das komplette Leben der Schüler bestimmte. Die komplexen Strukturen von verschiedenen Zuständigkeiten für den Chor und seine Vorschule ermöglichte es vielen Verantwortlichen wegschauen zu können. Die pädagogische Ausbildung war in vielen Fällen nicht vorhanden. Eine Modernisierung des Erziehungsstils wurde strikt abgelehnt. Dazu kommt, dass der Erfolg des Chores über allem stand. Das Wohlergehen der Kinder spielte dabei lange nur eine untergeordnete Rolle, so die Forscher.
Für bei den Domspatzen erlittene Gewalt wurden bisher Anerkennungszahlungen in Höhe von insgesamt 3,7 Millionen Euro geleistet. Die Einzelsummen bewegen sich in einer Spanne zwischen 2.500 bis 25.000 Euro. In einem Auktionshaus sollen über Jahre hinweg Kopien von Grafiken als Originale verkauft worden sein. Drei Kunsthändler räumten zum Auftakt ihres Strafprozesses vor dem Landgericht München I ein, dass möglicherweise Mitarbeiter des Auktionshauses Angaben gemacht hätten, die sie selbst nicht überprüft hätten. Das gaben sie in einer gemeinsamen Erklärung an, die sie von einem Verteidiger verlesen ließen. Die Anklage wirft dem Trio gewerbsmäßigen Betrug in 190 Fällen vor. Die Vertreter der Angeklagten wiesen in einer Stellung nahm er darauf hin, dass ihre Mandanten in der verlesenen Erklärung keinen Verkauf von Fälschungen gestanden hätten. Mit der Präsentation wichtiger konzeptioneller Bausteine ist die Stadt Nürnberg in die heiße Phase ihrer Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 gestartet. Die Bewerbung stehe unter dem Motto Past Forward. Der Slogan solle die wechselvolle Geschichte der Stadt mit der Gegenwart Nürnbergs verknüpfen. Neben dem künftigen Motto stellte Oberbürgermeister Mali auch Logo-Elemente und Leitprojekte vor. Bis Ende September muss die Bewerbung fertig sein. Zu den Leitprojekten, mit denen die Stadt der früheren NS-Reichsparteitage überzeugen will, gehört unter anderem die in den nächsten Jahren geplante Sanierung von Zeppelin-Tribüne und Zeppelin-Feld. Der amerikanische Funkmusiker Art Neville ist tot. Das Mitglied der Neville Brothers aus New Orleans sei heute im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigte sein Manager. Neville hatte erst im Dezember seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft erklärt, weil er mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Mit noch nicht einmal 17 Jahren hatte Neville für die R&B-Combo Hawkets 1954 das Remake des Country-Songs Mardi Gras Mambo gesungen, der noch heute zum Karneval in New Orleans gespielt wird. Neville war einer der Mitbegründer der Funkbank The Meters und bildete mit seinen Geschwistern Charles, Cyril und Aaron in den 70er Jahren die Neville Brothers.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seitdem es soziale Netzwerke gibt, gibt es auch den Hass darin. Am Anfang waren viele noch geschockt, inzwischen gibt es aber Strategien gegen Hate Speech. Die Vereinigung der neuen deutschen Medienmacher, das sind junge Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Herkünften, sind in Deutschland da besonders aktiv gegen Hate Speech, haben sogar einen Leitfaden erstellt, der Betroffenen helfen soll. Und heute Abend haben einige der Betroffenen von ihren Erfahrungen erzählt in Berlin. Sina Laubenstein von den neuen deutschen Medienmachern, Autorin des erwähnten Leitfadens, am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Welche Geschichten haben Sie da heute Abend gehört?
Es waren ganz unterschiedliche Geschichten. Eine ganz spannende Geschichte fand ich eigentlich war von Nicole Diekmann, die ja Anfang des Jahres einen riesigen Shitstorm abbekommen hatte, weil sie auf Twitter gepostet hatte oder getweetet hatte, wie man das eben auf Twitter macht, Nazis raus, und dann aber nicht auf diesen Tweet einen Shitstorm sich entwickelt hat, sondern auf ihre Antwort, wer denn ihrer Meinung nach zu Nazis zählen würde, und sie dann meinte, alle, die nicht die Grünen wählen, und das natürlich scherzhaft meinte, aber wie das im Internet eben so ist, versteht man Scherze und Ironie nicht immer direkt. Deshalb, ja, hat sie da ganz schön viel abbekommen am Ende.
Was hat sich da entwickelt? Es ist ja auch schon einige Monate her, dieser Vorfall. Wie hat sich das für sie entwickelt? Was hat sie gelernt aus dem Umgang mit Hate Speech?
Was sie erzählt hat, wie Sie sagen, also es ist schon so ein paar Monate her, also sie hat auch einen distanzierteren Blick jetzt drauf. Was sie eben sagt, ist, dass man die Zwinker-Smileys nicht mehr vergisst, wenn man jetzt solche Witze macht, sodass auch wirklich jeder versteht, dass das scherzhaft gemeint ist. Was ich aber super wichtig und auch beeindruckend fand, war, dass sie meinte, dass sie nicht versucht hat, sich so sehr auf diesen Hass zu konzentrieren, sondern es viel mehr geschätzt hat, dass ihre Leute geschrieben haben, dass sie unterstützen, dass sie auf ihrer Seite sind. Und sie eben auch gemeint hat, dass es auch kleinere Userinnen und User, wie man, ja, dass die auch einfach geholfen haben, einfach zu sehen, dass nicht nur große Medien, nicht nur große Accounts hinter einem stehen, sondern auch die normalen Userinnen und User auch Nachrichten schreiben und auch sagen, dass sie einen unterstützen.
Aber auch in dieser Twitter-Konversation von damals hat sie ja, glaube ich, auch versucht, auf einige Hater einzugehen. Und das ist ja immer eine große Frage, inwieweit kommuniziert man mit diesen Menschen, die tatsächlich Hass verbreiten im Netz? Inwieweit sind sie es würdig, dass man mit ihnen direkt kommuniziert?
Das fand ich auch ziemlich spannend, weil natürlich jede der Personen, die auch heute Abend gesprochen hat, aber auch mit denen wir sonst sprechen, natürlich einen anderen Ansatz hat, weil es eben einfach keine goldene Lösung gibt gegen diesen Hass im Netz. Jede Person ist anders, jede Situation ist anders. Jeder muss den eigenen Weg finden, wie man mit diesem Hass umgeht. Was Nicole Diekmann gemacht hat, was ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz finde, ist, dass sie sich so ein paar einzelne Kommentare und Kommentatorinnen und Kommentatoren rausgepickt hat, auf die dann reagiert hat, die dann vorgeführt hat und ihrer kompletten Community, die aus 80.000 Menschen besteht, zu zeigen, wie man auf den Hass reagieren kann.
Also keine direkte Kommunikation, sondern indirekt?
Na, schon direkt, weil sie hat sich diese Kommentare ausgesucht und hat auf die Personen oder die Accounts reagiert, die das geschrieben haben.
Aber zitierend.
Genau. Und das ist, finde ich, ist auch ein guter Weg, um damit umzugehen. Aber letztlich entscheidet natürlich jede betroffene Person selbst, wie sie das handeln möchte.
Sie haben ein paar Grundregeln auch entwickelt in einem Leitfaden mit dem schönen Titel Wetterfest durch den Shitstorm. Sie sagen, für jeden ist es ein bisschen anders, jeder hat seine eigenen Strategien, aber gibt es vielleicht ein, zwei Kernpunkte einer Strategie, die den allermeisten Menschen hilft?
Ja, also wir haben diesen Leitfaden entwickelt, wir haben auch ein Webtool entwickelt, wo das Ganze nochmal in digitaler Form auch da ist, wo wir eben zeigen, was sind gängige Hassstrategien, was sind gängige Gegenredestrategien, und haben auch auf dem Webtool wie auch auf dem Leitfaden so 10 goldene Regeln, die man nutzen kann im Umgang mit Hass im Netz. Ich glaube, also für mich die wichtigste Regel ist natürlich der Fokus auf Betroffene. Wie kann ich Betroffene unterstützen? Wie kann ich gucken, dass ich mich mit denen solidarisiere, ohne jetzt dem Hass zu viel Aufmerksamkeit zu schenken? Ich glaube, ein weiterer guter Weg ist, durchzuatmen. Einfach kurz auf 10 Zählen durchatmen, bevor man antwortet, weil anders tendiert man dazu, dass man selbst aggressiv wird, dass man zu emotional wird. Und ich glaube, wir brauchen mehr Ruhe. Wir müssen das Ganze ein bisschen deeskalieren, sagt man so schön. Und ich glaube, das ist super wichtig. Also auf Betroffene achten, durchatmen. Und wenn man Kommentare sieht, die einfach nicht in Ordnung sind, dann kann man die melden, dann kann man die sperren. Und das ist überhaupt keine Schande. Ich glaube, das müssen auch mehr Menschen machen.
Die sind seit 3 Jahren bei diesem No Hate Speech Movement dabei. Da hat sich auch einiges getan im Netz, in den sozialen Netzwerken, in der Debatte auch über Hate Speech. Was würden Sie sagen? Wie hat sich das entwickelt? Also gibt es da mehr Bewusstsein dafür, mehr Strategien dagegen? Haben wir da vielleicht eine positive Tendenz, dass Hater im Netz tatsächlich immer weniger Chancen haben?
Ich finde, was sich auf jeden Fall positiv entwickelt hat in den letzten 3 Jahren, seitdem es Hate Speech Movement gibt, ist, dass es erstens ein Bewusstsein gibt für das Problem auf Seiten der Medien, auf Seiten der Politik. Das Problem wird ernst genommen und man hat es erkannt, und man hat erkannt, dass man irgendetwas machen muss. Die Wege, die bisher da sind, sind noch nicht perfekt, aber es wird darüber geredet, wie man das machen kann. Und was eine super schöne Entwicklung ist, ist, dass immer mehr Menschen auch im Netz sich engagieren. Es gibt so viele neue Initiativen, die so großartige Arbeit machen, die sich mit jungen Menschen, mit jugendlichen Kindern hinsetzen, die sich aber auch mit Lehrerinnen, Lehrern, mit Eltern hinsetzen, die um einfach zeigen, okay, so sieht der Hass im Netz aus, so könnt ihr aktiv werden, das müssen wir beachten, darüber müssen wir sprechen. Und dann gibt es andere Initiativen, die sich auch im Netz schon organisieren, die Facebook-Gruppe Ich bin hier, die das super macht, die über 40.000 Mitglieder hat und einfach in die Diskussion reingeht, um für mehr Sachlichkeit, für mehr Balance zu sorgen. Und ich glaube, das ist eine wirklich schöne Entwicklung, die wir da sehen. Natürlich ist es noch nicht genug, natürlich kann man immer mehr machen, aber wir müssen auch sehen, was wir schon erreicht haben.
Sina Laubenstein, Projektmanagerin von No Hate Speech, dem No Hate Speech Movement. Ein Leitfaden hat sie auch erarbeitet. Von den neuen deutschen Medienmachern ist die Sina Laubenstein. Ein Leitfaden, Wetterfest durch den Shitstorm. Schöner Titel, finde ich, für diesen Leitfaden. Heute Abend gab es nochmal eine Veranstaltung mit jungen Medienmacherinnen und Machern über ihre Erfahrungen mit Hate Speech im Netz in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kunst provoziert natürlich fast immer, zumindest direkt es wenigstens zur Reaktion an. Was uns aber in einer Reihe gerade besonders interessiert, das sind besonders radikale Künstler. Jene, bei denen es richtig wehtut. Zum Beispiel Ilja Raspisnoi aus Russland. Gesine Dorn bitte den besucht.
Sein Körper ist über und über tätowiert, von den Fußrücken bis zum Hals. Es sind großflächige, teils schwarze, teils bunte Figuren, Gesichter. Auf seinen Fingern stehen Buchstaben. Bald er die rechte Faust, steht da ein Imperativ. Lyubi, auf Deutsch Liebe. Seine Ohrmuscheln zieren Spinnweben.
Ich bin jetzt 25. Das erste Tattoo habe ich mir mit 18 stechen lassen. Und es hat ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich voll war. Seit einigen Jahren tätowiere ich lieber andere.
Die Rede ist von Ilja Raspisnoi. Raspisnoi ist sein Pseudonym. Übersetzt heißt es der Verzierte.
Den Namen habe ich offiziell angenommen. Er steht auch in meinem Ausweis. Ich habe mir gesagt, der Name wird mir im Leben helfen.
Ilja der Verzierte lebt in Moskau, hat dort ein eigenes Tattoo-Studio. Er begreift sich als Meister des politischen Tattoos.
Ich mache Tattoos zu den Themen, die mich beschäftigen. Es ist nicht so, dass ich morgens nach dem Aufstehen den Fernseher einschalte, Nachrichten gucke, zum Beispiel zur Ukraine und das dann zeichne. Aber wenn ich etwas sehe, was ich als ungerecht empfinde, dann lasse ich meine Emotionen auf Papier oder aufs iPad fließen. Besonders beschäftigt mich das Thema Meinungsfreiheit, besser gesagt ihr Fehlen in Russland, also Zensur. Ich habe zum Beispiel ein Tattoo entworfen mit einem Kopf in einer Sturmhaube. Anstelle der Augen steht dort das Wort Wahrheit, anstelle des Mundes das Wort Zensur. Der Mensch sieht die Wahrheit, kann sie aber nicht aussprechen wegen der Zensur.
Auf seinem eigenen Körper trägt Raspisnoi allerdings nur fremde Motive. Darunter mehrere traditionelle Tattoos aus dem kriminellen Milieu.
Sie sind 100% original, so wie sie die Gefangenen in früheren Jahrhunderten gestochen haben.
Er zieht sein Shirt hoch, entblößt den schmalen Rücken. Eine Frau ist da zu sehen, madonnengleich. In der einen Hand trägt sie ein orthodoxes Kreuz, die andere ruht auf ihrem Bauch. Darunter der Schriftzug: Geboren für Qualen, Glück brauche ich nicht.
Im Gefängniskontext kann ein Tattoo verschiedene Bedeutungen haben. Dieses kann bedeuten, dass der Mensch, der es trägt, aus einer Adoptivfamilie stammt oder seine Eltern verloren hat. Ich wurde auch adoptiert. Für mich hat das eine besondere Bedeutung.
Die Lager- und Gefängniswelt in Russland ist eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen, einem eigenen Slang, eigenen Symbolen.
Man kam in die Zone, da gab es jemanden, der tätowieren konnte, und dem sagte man, was er abbilden sollte oder nach welchen Paragraphen man verurteilt wurde. Der Künstler hat dann direkt auf der Haut mit der Nadel gezeichnet. Das konnte 5 oder 10 Jahre dauern. Früher dienten all diese Tattoos als eine Art Pass. Die Häftlinge wurden ja verlegt. Wenn einer eine Autorität war, bekam er das Tattoo einer Autorität. Wenn er dann in ein anderes Gefängnis verlegt wurde, sahen alle gleich, was für ein Typ das ist. Wenn einer schwul und deshalb ausgestoßen war, wurde ihm ein bestimmtes Tattoo mit Gewalt gestochen. Jetzt gibt es das nicht mehr in der Form. Ich habe mir diese Tattoos stechen lassen, damit diese Traditionen nicht aus dem Gedächtnis verschwinden. Das gehört zu unserer Geschichte. Und an die muss man erinnern. Die Geschichte ist nun mal nicht immer angenehm.
Damit setzt er ein Zeichen gegen die Vergangenheitsverherrlichung der russischen Geschichtspolitik. Und nicht nur das. Sein Körper ist im konformistischen Russland eine Provokation.
Zum Teil ist das so. In Russland verachtet man Tätowierte, selbst wenn sie künstlerisch hochwertige Tattoos tragen. Die Leute leben mit Stereotypen. Gerade alte Leute denken, wenn sie jemanden mit Tattoos sehen, sofort, der hat wohl im Gefängnis gesessen. Diese Stereotypen werden erst mit der Zeit verschwinden.
Der russische Künstler Ilya Raspisnoi, porträtiert von Gesine Dornblüt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es gibt nicht nur in Berlin prestigeträchtige Bauprojekte, die nicht fertig werden, deren Eröffnung wieder und wieder verschoben wird und die auch im Nichtbetrieb Unsummen von Geld verschlingen. Man wagt gar nicht daran zu denken, wie viel allein die Kühlung des seit Jahren halbleeren Gebäudes kostet, von den laufenden Personalkosten ganz zu schweigen, schreibt die Neue Zürcher Zeitung über das NMEC in Kairo, das Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation. Ein Riesenhaus mit 130.000 Quadratmetern Fläche samt Umschwung und 300 Angestellten, davon 70 Wissenschaftler. Seit 15 Jahren harrt man der Eröffnung, jetzt ist sie für Ende übernächsten Jahres geplant. Doch das ist noch nicht alles. Gleichzeitig entsteht mit dem GEM, dem großen ägyptischen Museum, ein weiteres Monstermuseum in Kairo. Auch dessen Einweihung verzögert sich ständig. Wäre es nicht besser, etwas kleinere, ausbaufähige Gebäude zu planen und diese dafür bei Zeiten fertig zu bekommen? Fragt schweizerisch lapidar die NZZ. Zumal es ja auch noch das alte, seit 1902 bestehende ägyptische Museum am Tahrirplatz gibt. Sein Inhalt soll feierlich umgezogen werden, Tutanchamuns Grabbeilagen ins GEM, 22 Königsmumien ins NMEC. Aber das alte ägyptische Museum soll eben auch weiter betrieben werden. Das ist der Unterschied zu den Berliner Flughäfen. Ganz andere Probleme hat der 201 Jahre alte Pariser Louvre. Trotz 10 Millionen verkaufter Eintritte und 100 Millionen Euro Staatssubvention pro Jahr reicht das Geld nicht. Deshalb hat das Staatsmuseum eine eigene Marke geschaffen und tut sich immer öfter durch spektakuläre Partnerschaften mit der Privatwirtschaft hervor, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es gab da bereits die Verlosung einer im Louvre zu verbringenden Nacht für 2 Personen inklusive Aperitif vor dem Gemälde der Mona Lisa und Privatkonzert in den Gemächern Napoleons III. Es gab die Möglichkeit, in einer Boutique Armbanduhren mit berühmten Bildmotiven aus dem Louvre zu erwerben oder die publicity-trächtige Kreation von Parfums nach solchen Bildmotiven. Und die Ende Oktober beginnende Großausstellung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci ist schon jetzt eine kommerzielle Operation der Sonderklasse. In den ersten 30 Stunden seien 35.000 Tickets gebucht worden, steht in der SZ. Der Autor trägt jedoch Bedenken. Das Museum muss aufpassen, dass die kommerziellen Lockvögel, die es sich ins Haus holt, ihm nicht mit der Pracht der angeeigneten Federn wieder davonfliegen ins Reich des reinen Konsums. Parfümduftspuren in Töne übersetzt hat übrigens der portugiesische Komponist Bruno Soeiro, und zwar mit einem Stück, das gerade beim Herrn-Chiemsee-Festival uraufgeführt wurde. Nach dem plötzlichen Tod des Festivalgründers Enoch zu Guttenberg vor einem Jahr stand die Zukunft des ganzen Festivals in Frage, aber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu entnehmen, dass der Freistaat Bayern mit großzügigen Zuwendungen dafür sorgt, dass es weitergehen kann. Nächstes Jahr zum 20. Mal. Zwar hat sich die Chorgemeinschaft Neubeuern inzwischen aufgelöst, weil, wie die FAZ schreibt, dieser für großformatige Projekte vorgesehene Chor ohne Gutenberg nur noch dahin vegetiert wäre. Aber im Übrigen klingt der Bericht in der FAZ sehr nach Idylle. Den Charme der Herren Chiemsee-Festspiele und ihr Alleinstellungsmerkmal machen das feudale Ambiente und eine Reihe origineller, auch etwas kauziger, Rituale aus. Schon die obligatorische Anreise mit dem Schiff zu den Aufführungsstätten auf Herren- und Fraueninsel gleicht einer Kulthandlung. Vor allem sind aber das festlich livrierte Dienst- und Ordnungspersonal und die von 4 Alphornspielern zelebrierte Pausenmusik auf dem brunnenumsäumten Gelände vor der Fassade des Schlosses Herren-Chiemsee zur Tradition geworden. Wie glücklich rückwärtsgewandt diese Liturgie doch ist.
Burkhard Müller-Ulrich aus den gedruckten Feuilletons von morgen. So, das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Hier nochmal neue Musik aus Seattle von Fences. So nennt Christopher Mansfield sein Projekt. Und am Ende hat er noch eine Botschaft für uns. Schauen wir mal, was es wird. A Mission.